Mord auf Ex. Der internationale True Crime Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Mord auf Ex, ein Podcast für Mord und Verbrechen und Totschlag und Leichen und Blut und Krimi und Thriller und so weiter.
Haben wir es, Leo? Mhm. Also für alles, was euch Angst macht und wo ihr eigentlich sagen solltet, nee, hör ich doch lieber den Podcast, wo sie über Spaß und Lustigsein reden. Mhm. Dafür sind wir zuständig, also nicht für das Spaß und Lustigsein, für den Rest. Und wir freuen uns, dass ihr mal wieder da mit dabei seid. Wunder, wunder, wundervoll.
Ihr seid genau solche Psychos wie wir, muss man doch auch mal sagen.
Ja, ich finde, es ist schön zu wissen, dass man nicht der einzig Verrückte auf der Welt
ist. Ja, es ist die 49. Folge, also mehrere Leute von euch, hoffentlich die meisten, haben sich 49 Mal hingelegt oder hingestellt, Handy genommen und einen Mord-Podcast angemacht. Also sorry, wir sind alle gleich gestört.
Wir können schon mal anteasern. Also ich weiß gar nicht, ob das sowas ist, worauf ihr euch so... Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Aber wir haben ja unsere 50. Folge nächste Woche.
Ja, wir haben Geburtstag nächste Woche.
Und wir haben gesagt, wir machen mal ein bisschen was anderes. Wir haben von euch ganz viele Fragen immer zugeschickt bekommen. Und wir geben uns nächste Woche die Kante, oder? Mhm. Also ein
50. Geburtstag ohne richtig Alkohol.
Es muss gefeiert werden. Feiern. Und wir haben halt echt auch schon viel Beschwerden bekommen, dass wir nicht mehr genug trinken.
Ja. Und deswegen, wir haben uns eine Bar gemietet. Mhm. Wir haben uns für nächste Woche eine Bar gemietet.
Für uns zu zweit.
Für uns zu zweit.
Vollkommen Corona-konform.
Haben wir wirklich gemacht. Das ist jetzt irgendwie ein Witz, aber haben wir echt gemacht. Und da nehmen wir unsere 50. Folge auf. Und vielleicht auch auf Video. Und dann laden wir den ganzen Bums hoch.
Also freut euch drauf auf zwei besoffene Mädels nächste Woche. Für diese Woche geht's nochmal ganz gesittet zu.
Genau, wir trinken Tee.
Mhm. Vernünftig, vernünftig. Es wird kalt draußen. Man muss jetzt mal wieder den Tee, die heiße Schokolade rausholen. Und natürlich müssen wir auch ein zu dumm zum Verbrechen rausholen. Dabei haben wir uns einen ganz, ganz tollen Handydieb rausgesucht. Der hat nämlich 2019 in Frankreich einfach versucht, jemanden ein Handy zu stehlen und dann danach der gleichen Person das Handy wieder zu verkaufen.
Okay.
Also der hat, das war am Frankfurter Bahnhofsviertel, und der hat dem Typen das Handy weggenommen, ist kurz danach wieder zu ihm gegangen und hat gesagt, hey, weißt du noch dieses Handy, das ich dir eben geklaut habe? Ich würde es dir für 20 Euro wieder verkaufen. Und der Typ hat aber gesagt, nee, fick dich, und ist gegangen.
Ah, er ist zu dem gleichen Opfer zurückgegangen.
Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es halt für 20 Euro schon wieder gekauft.
Ich auch. Also ich meine, so günstig bekommst du ein gebrauchtes Handy dann auch nicht, ne?
Ja, aber vielleicht war das halt so ein Frankfurter Banker.
Vielleicht aber auch einfach nicht nur zu dumm zu verbrechen, also ein dummer Verbrecher, sondern auch vielleicht ein dummes Opfer diesmal. Weil ganz ehrlich, das Handy war 5 Minuten weg und danach bekommt es so 20 Euro wieder. Geiler Deal.
Ja, aber vielleicht wollte der dem halt auch eine Lektion erteilen. Und das nicht unterstützen. Und das finde ich eigentlich wieder cool.
Das ist irgendwie so richtig ein ganz komisches Verbrechen.
Wir reden heute wieder, und ich hoffe, Leo, du bist genauso gespannt wie alle unsere Exis. Es geht nämlich um unseren lieben Eismann.
Ja.
Oder auch nicht so lieben Eismann.
Ja, man kann dazu sagen, ich habe diesmal nichts gegessen davor.
Das ist gut.
Weil letztes Mal war mir wirklich schlecht.
Wir machen eine kurze Werbeunterbrechung und sind wie immer unseren Werbepartnern sehr dankbar, weil wir so die Recherche zu dieser Folge finanzieren konnten.
Und das ist in diesem Fall Koro. Wir haben es ja hier schon so oft erwähnt. Wir lieben Koro über alles. Mhm. Und ich habe eine Sache in mein Leben integriert und ich finde, es ist das, zumindest für meine Geschmacksnerven, beste Frühstück, das ich kenne. Und zwar gibt es alles davon, was ich dir gleich sage, bei Koro. Und ich liebe es.
Ich bin bereit.
Man nimmt Kokosnussmilch, man kann sich aussuchen. Es gibt bei Koro einmal die Kokosnussmilch aus der Dose, die ist dann so ein bisschen fettiger, das finde ich auch geil. Es gibt aber auch die ganz normale zum Gießen, Kokosmilch. Mhm. Man nimmt es und mixt es, mache ich zumindest so, und dann mache ich Chiasamen rein. Dann lasse ich das die Nacht über im Kühlschrank, mache morgens noch Kokosnussflocken drauf, die gibt es auch bei Koro. Und dann kann man noch so frische Beeren oder Banane oder sowas machen.
Ich liebe das, weil wir waren neulich in so einem Berliner Hipster-Café und da hat Leo das zum ersten Mal gegessen und war so, das kann ich niemals machen. Habe ich gesagt, das gibt's safe alles bei Koro.
Ja,
Und jetzt hatte ich recht.
Es ist gar nicht so schwierig, wie ich dachte. Ich fand es so lecker. Und vor allem ist es auch einfach total die gesunde Variante zu frühstücken. Probiert's mal aus. Ich fand's mega. Ich weiß, dass Leute nicht immer Kokos mögen. Aber hey, geht trotzdem auf Koro, weil es gibt auch alle möglichen anderen Alternativmilchen. Es gibt so viel. Und das Gute bei Koro ist auch, das meiste kommt in effizienter Großverpackung. Und dadurch gibt es weniger Verpackungsmüll, was wiederum für unseren Planeten nicht die allerschlechteste Idee ist.
Genau. Und das Koro-Sortiment umfasst insgesamt über 1200 Produkte. Wenn ihr die mal austesten wollt und Leos Frühstück essen wollt, dann nutzt einfach den Code MORDOFX, alles groß und zusammengeschrieben. Damit spart ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Einfach auf www.korodrogerie.de gehen. Der Code ist gültig bis zum 31.12.2024 und ihr findet den auch nochmal in unseren Shownotes mit allen Infos. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Guten Appetit.
Und damit würde ich sagen, steigen wir auch einfach schon ein in den Eismann Part 2 oder auch wie man einen Serienmörder fängt oder auch das Leben und Sterben von Richie und seinen Kumpanen. Du merkst, ich habe schon...
Du hast drei Titel schon mal vorbereitet.
Ich habe schon mal gebrainstormt und ich weiß, die letzte Folge war hart. Also erstmal Leute, falls irgendjemand hier wieder einschaltet, das ist der zweite Teil zu einem... Zwei Teile? Oh, wow. Es gibt halt eine Folge mit zwei Teilen und bevor ihr diese hört, hört euch erstmal die davor an.
Außer aus irgendeinem Grund interessiert euch nur die Gefangennahme von diesem Serienmörder und nicht sein komplettes Tun und seine Taten davor.
Und wie gesagt, ich weiß, wir haben euch die letzte Woche gequält. Es gab so viele schreckliche Fakten über Richard. Und deswegen habe ich als erstes ein Fun Fact über Richard dabei.
Juhu!
Etwas Nettes. Und zwar
Comedy,
hat Richard Kuklinski Disney World geliebt. Es war sein liebster Ort auf der ganzen Welt. Er hat jedes Jahr mit seiner Familie dort eine Woche Urlaub gemacht. Und wenn er in Disneyland war, hat er gesagt, dann möchte er niemanden umbringen, niemanden schlagen. Da ist er einfach nur glücklich. Und dort kann er sogar seine Aggressionen fallen lassen. Und hier, liebes Disneyland, haben wir für euch eure neue Werbekampagne gefunden. Der Ort, wo sogar Richard Kuklinski, der...
Und diverse andere Serienmörder vielleicht zu ganz süßen, kleinen, zahmen Haustieren werden.
Siehst schon diesen Spot? Disneyland, hier werden sogar Serienmörder glücklich. Kommen Sie vorbei.
Niemand wird umgebracht, hoffentlich. Außer irgendwie so Mickey Mouse ist richtig penetrant und nervt Richard ganz, ganz lang. Und dann irgendwann ist Mickey Mouse auch nicht mehr unter uns. Es wundert mich gar nicht so krass, dass er Disneyland so mega feiert, weil er war ja auch ein ganz großer Comic-Fan und hat sich sehr viel Inspiration über Comics geholt.
Genau, also vielleicht hat er da auch mal ein bisschen besser hingeguckt, wenn irgendwie Mickey Mouse verprügelt wurde oder so.
Ja, oder hier in dieser Geisterbahn und so, ja, hat er sich richtig Inspiration geholt.
Aber jetzt müssen wir auch nochmal Klartext reden. Im Endeffekt reden wir hier über einen Typen, der mit 13 Jahren seinen ersten Mord begangen hat, der Menschen lebendig an Ratten verfütterte und der für die größten Mafia-Familien Amerikas gearbeitet hat. Also doch nicht der nette Familienvater, wie ihr euch ihn gerade vorgestellt habt. Wo waren wir denn jetzt überhaupt stehen geblieben? Also wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass Richard gerade eine Familie gegründet hat, sehr zum Leidtragen seiner damaligen Frau. Dann hat er wieder mit der Mafia zusammengearbeitet, hat Pornos produziert und damit sehr, sehr gutes Geld bekommen.
Habe ich schon ganz vergessen irgendwie wieder.
Ja, siehst du, deswegen gebe ich dir so ein super gutes Briefing. Und er hat die ganze Zeit ja nach der perfekten Mordmethode gesucht. Deswegen hat er auch diese Comics gelesen, hat sich immer Notizen gemacht, weil er wissen wollte, wie kann ich am effektivsten Menschen umbringen.
Aber eigentlich war ja seine Erkenntnis, die perfekte Mordmethode gibt es gar nicht so sehr, sondern ich muss jedes Mal neu morden, weil ich bin halt voll kreativ und so und will mich echt ein bisschen ausleben. Das ist jetzt mein Ding. Hashtag individual, Hashtag
ja.
Artsy.
Was halt das Ding ist, und deswegen finde ich es auch so spannend, dass wir über ihn reden, er ist nicht so dieser gewöhnliche Serienmörder. Also diese Mordmotive, die wir sonst so kennen, irgendwie Lust, Habgier, so weiter und so fort, treffen bei ihm ja nicht wirklich zu. Also
was denn sonst?
Ja, er macht es ja aufgrund so ein bisschen
seiner künstlerischen Bestreben.
Nee, also für die Arbeit und diese Vorbereitung und diese Perfektion des Mordes. Also er hat über sich selber gesagt, wissen Sie, das Töten selbst macht mir keinen besonderen Spaß. Ich genieße die Pirsch, die Planung und die Jagd mehr.
Kann man die Kunst vom Künstler trennen, frage ich mich hier.
Ja, das ist die entscheidende Frage. Und wenn ihr euch noch dran erinnert, hatte ja Richard da vor allem jetzt am Ende einen Typen, der ihn sehr inspiriert hat, einer der größten Mafia-Killer überhaupt, nämlich Roy DeMeo. Und wir wissen auch noch, oder hoffentlich, dass Kuklinski von diesem Typen auch nicht immer der größte Fan war, weil Roy hatte ihn einmal mit so einer Waffe ins Gesicht geschlagen und davon hatte er dann sehr lange noch eine Narbe. Und DeMeo wird, surprise, surprise, im Januar 1983 tot in seinem eigenen Kofferraum gefunden. Und Richard behauptet auch später, er war der Mörder. Allerdings lassen die meisten Quellen vermuten, dass DeMeo eher von seinen eigenen Bandenmitgliedern umgebracht wurde. Aber ich glaube, Richard Kuklinski wollte sehr gerne selber der Mörder gewesen sein.
Ja, da muss man auch mal mit ihm ein bisschen Mitgefühl haben, ne? Also wenn er das...
Du musst dir halt so vorstellen, weißt du, Richard sitzt am Essenstisch mit seiner Family, schlägt die Zeitung auf, da steht drauf, Roy DeMeo tot, und er einfach nur so, boah, ne.
Keine Credits für mich.
Wie kann das sein? Aber Richard kriegt noch eine Chance. Er bekommt nämlich ein neues Vorbild, beziehungsweise einen neuen besten Freund, nämlich einen Mann, und jetzt, Leo, halt dich bitte fest.
Okay.
Okay. Mit dem schrecklichen Spitznamen Mr. Frosty.
Mr. Frosty.
Ja, dieser Mr. Frosty, und es wird, also es ist, ich kann nicht glauben, dass ich dir das gerade erzähle und dass es wahr ist. Mr. Frosty besitzte einen Eiswagen und war Eisverkäufer.
Das ist die perfekteste Symbiose aller Zeiten. Der Eismann trifft einen Eiswagenbesitzer, Mr. Frosty, der auch noch sein neuer Mentor wird?
Ja, weil Mr. Frosty war nicht nur Eisverkäufer, sondern er hat vor allem Eis verkauft, um seine Opfer kennenzulernen. Er hat teilweise den Kindern seiner Opfer ein Eis verkauft und hat diese dann umgebracht und sie danach in sein Kühlfach gelegt, unter die Eiskugeln.
Unter die Eiskugeln.
Mhm. Und dann, also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat halt mein Bild vom Eismann zerstört.
So, das ist, könnte ein Film sein.
Weißt du, kennst du diesen schönen Eiswagen, der um die Ecke kommt und dann so ding, 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 ding.
Ja, bei mir war es immer so eine Melodie. Du wusstest ganz genau so ding, 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 ding. Okay, es war ein bisschen anders, aber.
Eismann ist da.
Du wusstest immer so, Papa, kann ich kurz Eis kaufen?
Ja, und ich kann jetzt nie wieder zu einem Eismann gehen, weil ich immer an Mr. Frosty denken muss.
Aber was auch für ein Modell, was für ein Geschäftsmodell. Du kannst die Leichen direkt entsorgen, du kannst die Opfer kennenlernen, du hast einen richtig unscheinbaren, eigentlich eher süßen Namen.
Mhm. Und du bist halt, niemand verdächtigt dich. Richard und Mr. Frosty fangen so eine richtige Freundschaft bzw. Arbeitsbeziehung an, obwohl Richard sagt, ja, Mr. Frosty, der war wirklich verrückt.
Sagt es später bei ja. Mr. Frosty.
Aber ich finde es auch gut, wenn Richard das sagt. Also weißt du, da bin ich halt auch so, okay. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. So viel dazu. Und die beiden chillen miteinander, sie tauschen Waffen, begehen mehrere Morden zusammen. Also sind wirklich so best friends ever. Und was sie aber auch noch machen, sie teilen ihre Mordmethoden. Und in diesem Eiswagen von Mr. Frosty stehen hinten ganz viele Bücher. Und Richard guckt sich die alle an und besonders spannend findet er die Bücher über Gift. Weil natürlich alle Bücher, die Mr. Frosty hat, gehen über Mord.
In seinem Eiswagen.
In seinem Eiswagen.
Aber können wir bitte eine True Crime Folge bei Mr. Frosty auch bald
machen? Ich habe schon echt viel gesucht. Es gibt noch nicht so viel zu Mr. Frosty. Aber ja, Mr. Frosty ist der Eismann des Grauens. Können wir, glaube ich, so festhalten. Und dann fragt halt Richard Mr. Frosty, was ist denn deine Lieblingsmordmethode? Und Mr. Frosty erklärt ihm, dass er immer Zyankali benutzt. Und Zyankali ist ein Gift, das er seinen Opfern in einer Art von Nasenspray immer ins Gesicht sprüht. Und es kann sehr schlecht nachgewiesen werden. Und jetzt haben wir noch eine Liebe auf den ersten Blick, nämlich Richard findet mit Zyankali seine neue Lieblingsmordwaffe. Und da muss ich euch jetzt noch ein bisschen was zu Zyankali erklären oder auch Kaliumcyanid, wie es genannt wird. Das sind so farblose Kristalle, welche ein bisschen bitter-mandelartig riechen. Und nur 20% der Menschen kennen das Riechen. Und unter anderem auch Richard Kuklinski. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gehört habe, war ich so, ich will jetzt wissen, ob ich das riechen kann oder nicht.
Ich glaube, ich kann das auch riechen. Oder schmecken zumindest.
Aber also woher kommt diese Behauptung?
Ich habe früher manchmal gebacken mehr als jetzt eigentlich. Jetzt koche ich und backe ich
mit
nicht.
Mit Zyankali hast du gebacken?
Nicht
oder
mit Zyankali, aber mit so einem, das war so ein Zusatzstoff, also so ein Geschmackszusatzstoff, und der hieß Bittermandel.
Ja, Leo, den können aber alle Leute schmecken.
Und der habe ich auch gerochen, glaube ich.
Ja, aber den riecht auch jeder.
Ich dachte, nur 20% riechen den.
Nein, Zyankali riechen nur 20% der Menschen.
Ach, okay.
Das ist gerade Mandeln, riechen nur 20% der Menschen.
Und so riechst du,
ich.
Ich habe mich schon irgendwie verbunden gefühlt zu Richard und war so, oh, vielleicht.
Ich auch. Und tatsächlich braucht man nur 230 Milligramm von diesem Cyankalid, um jemanden umzubringen. Und das Gute daran, wie gesagt, es ist so schlecht nachzuweisen, weil das Einzige, was man bei dem Leichnam sieht, sind so die so hellrote Schleimhautblutungen, aber dafür musst du auch erstmal eine Autopsie durchführen. Und da das Ganze zu einer inneren Erstickung führt, wenn du das einnimmst, denken auch ganz viele Leute, ja, die hatten einen Herzinfarkt.
Also im Endeffekt, wenn Lynn Schütze gerade irgendwem eine Mordwaffe empfiehlt, dann ist es hauptsächlich dieses Gift, weil das kannst du nicht nachweisen und es ist ziemlich schlau, das zu machen. Und kauft euch alle Cyankali.
Nein, auch gar
mit
keinen
Fall. Mit dem Rabattcode LynnGiftMord920.
Nein, bitte, bitte nicht. Jetzt passiert aber Folgendes. Also, Mr. Frosty und Kuklinski sind eigentlich so Friede, Freude, Eierkuchen, Best Friends. Aber sie streiten sich jetzt. Und zwar will Mr. Frosty, dass Kuklinski die Ex-Frau von Mr. Frosty und den Sohn umbringt. Aber Kuklinski hat ja prinzipiell einen Mann. Und Familie ist ja das Allerwichtigste. Deswegen würde er natürlich keine Frau und ein Kind umbringen.
So, Mr. Frosty, die faule Sau mal selber machen.
Ja, okay, aber dann ist halt Mr. Frosty auch der erste Tatverdächtige.
Ja, okay.
Ja,
solid dann lieber point. Der Eismann und nicht der Eisverkäufer.
Ja. Und aufgrund dessen streiten die zwei sich. Und jetzt macht Mr. Frosty noch einen größeren Fehler, weil bei diesem Streit droht er Kuklinski. Ich weiß, wo du und deine Familie wohnen. Wenn es eine Regel bei Kuklinski gibt, drohe nicht seiner Familie.
Drohe einfach niemals Richard.
Drohe einfach wirklich nie ihm. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass am 10. August 1984 Mr. Frosty mit zwei Kugeln in der Brust in seinem Eiswagen gefunden wird.
Unter den Eiskugeln?
Nein, er liegt da einfach so drin. Du willst es jetzt richtig, oder?
Ist ja geil, wenn der Eismann dann so ist. Und jetzt bin ich der einzige Eismann und der Eisverkäufer Mr. Frosty liegt jetzt hier drunter, aber es weiß keiner und ich übernehme jetzt sein Business.
Ich werde
es kann
jetzt
nur einen geben.
Eis.
Die ja, beiden sind schon so ein eigener Comic eigentlich, ne?
Also ja, ne? So ein super Bösewicht-Comic.
Ja.
Was aber auch noch wichtig ist, Mr. Frosty hat Kuklinski eins mitgegeben, bevor er gestorben ist. Nämlich, dass das Einfrieren der Leichen sehr gut ist, weil man damit den Todeszeitpunkt verschleiern kann. Und wenn du den Todeszeitpunkt verschleierst, lenkst du erstmal die Polizei auf eine falsche Fährte und sie kommt dir nicht so schnell auf die Spur. Das ist jetzt auch was, was Richard mitnimmt. So, jetzt ist schon wieder ein Freund von Richard gestorben. Also,
wie denn das?
So viel Mitleid können wir nicht haben, weil er hat es halt selber gemacht. Aber Richard hat eigentlich einen ganz großen Traum. Er möchte seine eigene Gang haben. Also er hatte ja schon mal die Coming Up Roses Gang, die er dann auch selber umgebracht hat.
Man kann schon sagen, er hat einen hohen Verschleiß an Freunden.
Aber er ist auch so geil, weißt du? Er ist die ganze Zeit so, oh, ich will einfach Freunde haben. Und dann kriegt er Freunde, ist so,
die nerven. Kann ich neue? Die also, sind jetzt tot.
Ja. Er findet trotz allem eine Gruppe an Männern, die sich um ihn versammeln und anfangen, mit ihm Verbrechen zu begehen. Im Dezember 1982 wird dann aber einer der Männer, Percy House, verhaftet. Und aufgrund dessen kriegt jetzt erstmal Richard richtig Panik. Und Percy natürlich auch, weil irgendjemand hat Percy verraten. Irgendjemand weiß, was diese Gang macht.
Ach, Percy wurde verraten?
Ja, also die Polizei wusste, dass der mehrere Verbrechen begangen hat. Da muss jemand irgendwie ausgepackt haben.
Okay. Wird Richard denn generell eigentlich schon gesucht, gerade von der Polizei, ne? Wegen des Mords dann?
Ja, also die kennen ihn. Die waren auch schon mehrmals bei ihm zu Hause, aber sie können ihm halt nichts anhängen gerade.
Ah, okay.
Ja. Und das Ding ist, dass Percy tatsächlich jetzt auch auspacken wird. Das weiß Richard aber nicht. Also die Polizei bietet Percy einen Deal an und deswegen fängt Percy auch an, sehr viel über Richard zu reden. Richard währenddessen kümmert sich darum, dass zwei der weiteren Gangmitglieder erstmal irgendwie untertauchen. Das sind nämlich Gary Smith und Daniel Deppner. Und Kuklinski hat sehr doll Angst, dass die jetzt auch zur Polizei gehen oder verhaftet werden und halt plaudern könnten. Deswegen sucht er denen einen Unterschlupf raus. Und eigentlich sagt er, ja, bleibt hier einfach drin und dann ist alles gut. Gary hat aber eine kleine Tochter und die will er auch unbedingt sehen, deswegen schleicht er sich aus dem Hotel. Und ich bin so, ja, Gary, kann ich verstehen, aber Gary, hör auf Kuklinski! Und ich muss sagen, Gary, ihr werdet es gleich noch merken, Ich habe noch nie so Mitleid mit irgendjemandem gehabt wie mit Gary, weil irgendwie er ist so richtig so eine arme Seele eigentlich in dieser ganzen Geschichte.
Bei Gary muss ich durchgehend an diese Schnecke bei SpongeBob denken.
Oh, okay. Und Gary ist eigentlich auch ein, also klar, der begeht auch Verbrechen und so, bringt aber niemanden um. Und er weiß vor allem schon sehr, sehr lange, dass er aussteigen will. Und zwar hatte er diesen Gedanken das erste Mal vor ein paar Monaten. Da war es Thanksgiving und er saß irgendwie mit seiner 6-jährigen Tochter auf dem Sofa, hat Fernsehen geschaut, seine Frau hat den Truthahn vorbereitet. Und da wusste er, das ist genau das, was er will. Er will einfach mit seiner Familie zusammen sein. Er will seiner Tochter ein gutes Leben geben und er will halt nicht mehr Autos stehlen und irgendwie so kuriose Geschäfte machen. Und deswegen beschließt er, will die Bande verlassen und er möchte jetzt Percy Bescheid sagen, er hat keinen Bock mehr. Er war nämlich nur in diese Bande hineingeraten, weil er halt keinen Job gefunden hat und irgendwie Geld verdienen musste. Er hat dann auch mit Percy drüber gesprochen, aber der hat ihm sofort gesagt, nee, kannst du nicht machen. Und Gary hat sowieso schreckliche Angst vor Percy, weil Percy hat ihn sehr oft zusammengeschlagen. Einmal hat er ihn sogar tagelang im Keller gehalten, wie so ein Hund. Er hatte so ein Halsband und hat irgendwie nur Essensreste zugeworfen bekommen.
Also Percy bekommen. Ist auch nicht der netteste Mensch.
Nee, Percy ist auch überhaupt nicht nett. Percy hat dann sogar Gary seine erste Frau weggenommen. Also die hat er einfach sozusagen genommen und geheiratet und ist dann mit ihr zusammengezogen. Und
vor allem, Snitch.
Ja, und Gary ist so ein Typ, der sagt halt nichts dagegen. Also der hat super Angst, der wehrt sich nicht, der macht alles. Das ist so ein richtiger Mitläufer, weißt du?
Oh.
Und jetzt hat vor allem auch noch Richard mitbekommen, dass Gary aussteigen will. Und das macht Richard richtig, richtig Panik. Weil wenn Gary sowieso schon raus will, was passiert dann, wenn die Polizei kommt? Und war Gary vielleicht auch derjenige, der schon geredet hat? Und auch Percy, also Percy sitzt ja im Gefängnis, glaubt, dass Gary Schuld hat. Also lässt er Richard aus dem Gefängnis eine Botschaft zukommen. Und diese Botschaft ist, töte Gary. Gary geht wieder zurück ins Hotel von seiner Tochter und Richard kommt abends vorbei und hat eine Tüte mit Hamburgern und Pommes dabei. Richard hat Danny vorher eingeweiht und Danny weiß ganz genau, er und Richard haben einen Hamburger, wo Gurken drauf sind. Und Gary kriegt den Hamburger, wo keine Gurken drauf sind, aber Ciancali. Gary isst dann den Hamburger und kippt nach hinten weg. Seine ganze Kehle fängt an zu brennen, er hat das Gefühl, sein Gesicht würde explodieren. Das Schlimme ist, Gary hat eigentlich gewusst, was passieren würde. Er wusste, Richard wird ihn heute umbringen. Und er war deswegen den Abend zuvor nochmal nach Hause gefahren und hat sich von seiner Tochter verabschiedet. Und seine Frau hat ihn angefleht, hat gesagt, Gary, fahr nicht. Und dann hat Gary angefangen zu weinen und hat gesagt, ich muss fahren, weil wenn ich nicht fahre, dann kommt Richard hier nach Hause. Und davor habe ich noch mehr Angst, dass er euch was antun könnte. Und jetzt liegt Gary auf dem Bett und lebt eigentlich gerade seinen Todeskampf aus und das Gift wirkt halt viel zu langsam. Richard und Danny stehen dann so daneben bei und schauen halt zu, weißt du, so wie Richard sowieso schon bei richtig vielen der Morden einfach da stand und geguckt hat. Aber es dauert ewig und eigentlich soll es nicht so lange dauern. Und Richard ist schon so, ah, scheiße, ich habe dem zu wenig Gift gegeben. Und dann wird Richard richtig ungeduldig, das merkt auch Danny. Und Danny nimmt deswegen das Kabel der Lampe, setzt sich auf Gary und erwürgt ihn. Die Leiche von Gary, und das finde ich wirklich richtig abartig, stopfen sie dann unter die Matratze und legen die Matratze einfach drüber. Und jetzt, Leo, dieses Hotelzimmer wurde noch 4 weitere Nächte vermietet. Und da haben Leute auf diesem Bett geschlafen und die haben halt über der Leiche geschlafen.
Und es hat ja auch nicht so gut gerochen dann.
Ja, nach 4 Tagen beschweren die sich und sagen, boah, es ist so eklig, hier ist so ein ekliger Gestank im Hotel, wir wissen überhaupt nicht, was los ist. Die haben gesagt, sie dachten, okay, vielleicht ist da irgendwie ein totes Tier in der Ecke. Und dann heben diese Hotelgäste die Matratze an und schauen in das tote Gesicht
von Gary. Oh mein
Gott.
1 von 10 Sternen war Leiche unter Matratze.
Ja.
Für das Hotel.
Wirklich, grauenhaft. Und es ist, diese Leiche muss so widerlich gewesen sein, weil die war halt die ganze Zeit irgendwie dieser Hitze ausgesetzt, ist komplett aufgedunsen. Die Knöpfe vom Hemd sind schon abgesprungen, die Haut war schwarz verfärbt und die Zunge hing so raus aus dem Mund.
Boah, du brauchst danach eine Therapie, wenn du doch so ein Hotelzimmer dann auf einmal bekommst und das findest.
Ich glaube, du gehst danach nicht mehr ins Hotel.
Ja, ja, ja. Einfach so, nee, nope, ich hole mir jetzt einen Van und Ja. Ich schlafe auf dem Boden, nie wieder auf einer Matratze.
Schatz, lass einfach nicht mehr in Urlaub fahren. Wie wär's damit?
Und das Bett wegschmeißen.
Richard hat jetzt aber ein Problem. Erstens, wie gesagt, redet Percy mit der Polizei und erzählt der Polizei alles, was er über Richard weiß. Und zweitens wird Richard langsam alt, also der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und er ist vor allem nicht mehr so gut darin, die Leichen zu entsorgen. Und deswegen werden immer mehr Leichenteile gefunden.
Also er wird so ein bisschen fahrlässig, ne?
Ja, er wird...
Was heißt denn, er wird alt? Also wie alt ist er denn da?
Um die 50. Also langsam geht's auf die Rente eigentlich zu, muss man sagen. Und jetzt hat die Polizei 5 Morde, welche Richard begangen hat, für die wollen sie ihn rankriegen. Der erste ist George Maliban, der wurde 1980 ermordet, und zwar nachdem er Kuklinski Videokassetten verkaufen wollte. Und Kuklinski hat sich halt gedacht, ja, also ich nehme das Geld, ich nehme die Videokassetten und dich kill ich. Und Kuklinski hat danach die Leiche in ein Fass gesteckt und er hat dieses Fass, das stand dann neben so einem Café, und dann saß er immer wieder in diesem Café, hat irgendwie was getrunken, gegessen und sein Leichenfass angeguckt. Der zweite ist Louis Masgay, der wurde 1981 von Richard ermordet, und seine Leiche wurde wenige Monate später gefunden und war noch teilweise eingefroren. Aufgrund von Louis merkt die Polizei, dass Richard immer seine Opfer einfriert, um den Todeszeitpunkt zu verschleiern. Also damit fällt schon mal so seine erste Taktik auf. Und dann kommen halt Gary Smith. Und übrigens auch Daniel Deppner, also der Typ, der Gary Smith erwürgt hat, wird kurz danach auch noch von Richard umgebracht.
Krass, das zeigt ja eigentlich, du kannst so loyal sein, wie es nur geht, trotzdem wirst du sterben.
Dann gibt es noch Paul Hoffmann, der wurde vermisst, nachdem er versucht hat, mehrere Drogen an Kuklinski zu verkaufen. Und sein Körper wurde tatsächlich nie gefunden. Der Fund von Garys Leiche ist aber der Auslöser für die Polizei. Sie wissen jetzt, sie müssen den Eismann irgendwie drankriegen. Das Problem ist nur, es gibt keine Beweise. Die Polizei ermittelt schon 6 Jahre gegen Kuklinski, das Ganze ist aber komplett erfolgslos. Aber dann hat der zuständige Ermittler Pat Kane eine Idee. Er weiß, er kann Kuklinski nur bekommen, wenn er ihn austrickst. Und er will ihn austricksen durch einen menschlichen Köder, eine Art Lockvogel. Und jetzt, Vorhang auf für Special Agent Jean Dominic Polifroni. Dieser arbeitet eigentlich bei der ATF, das ist die Polizeibehörde für die Bekämpfung von Alkohol, Tabak und Waffen. Also eigentlich nicht Mord. Allerdings arbeiten die oft mit dem FBI zusammen. Und Dominic ist so besonders, weil er schon seit über 15 Jahren undercover ist. Und er wird wirklich so als das, die Geheimwaffe sozusagen bezeichnet.
Also das ist jetzt ungefähr unser Äquivalent von unserem Special Agent John Douglas. Musik. Aber das Äquivalent halt beim FBI. Für Undercover-Agents?
Ja, also er ist halt wirklich, er ist schon richtig cool.
Aber im ATF, sorry.
Ich muss sagen, ich finde Dominic Polifroni cooler als John Douglas.
Nein!
Doch, er ist so,
kannst du nicht sagen!
Also hör es dir an, er ist so ein cooler Typ.
Mm-mm. Erlaube ich nicht. Weißt du, wie viele Fälle wir schon hier besprochen haben, weil John Douglas daran gearbeitet hat?
Okay, können wir vielleicht uns darauf einigen, dass die beiden zusammen die perfekte Kombi wären? Ich erzähle dir erstmal ein bisschen mehr zu Dominic. Dominic ist 39 Jahre alt und erinnert mich so ein bisschen, hast du Narcos geguckt?
Ja.
Er erinnert mich so ein bisschen an Pena, weißt du?
Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, ehrlich gesagt.
Aber an diesen Agenten, der da kommt und ermittelt. Und der hat auch so einen Schnurrbart.
Ah, okay.
Und genau diesen Schnurrbart hat Dominic auch. Also vielleicht brauchst du den als guten Agenten. Und Dominic hat italienische Vorfahren. Und aufgrund dessen hat er schon mehrmals geschafft, sich sehr gut unerkannt in diese Mafia-Kreise einzuschleusen. Für die Polizei, muss man ganz ehrlich sagen, ist Dominic eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Das einzige Problem ist, das FBI muss erstmal irgendwie Dominics Chefs dazu kriegen, dass er das überhaupt machen darf. Weil das ATF arbeitet ja eigentlich nicht bei Mordfällen mit. Aber jetzt haben wir einen riesen Jackpot. Richard handelt auch mit Waffen.
Ach, zum Glück.
Ja, und aufgrund dessen könnten sie Dominic einsetzen. Und jetzt möchte ich einmal das schönste Zitat von Dominic geben, warum ich Dominic auch so feiere. Er sagt dann nämlich einfach, lass uns das Arschloch festnageln.
Woo.
Es wird allerdings zu einer der größten und aufwendigsten Missionen und Taskforce, also es gibt eine riesen Abteilung dazu, die wirklich jemals in Amerika gemacht wurden. Das Ganze kriegt dann auch einen eigenen Namen, nämlich Mission Manhattan, weil es halt so ein Riesenprojekt war.
Krass. Und wahrscheinlich auch sehr viele sehr viele Leichen über Manhattan verstreut gefunden wurden, mhm, oder?
Es sind jetzt mehrere Monate vergangen. Dominic sitzt im Auto und denkt eigentlich an seine Kinder. Also er hat drei Kinder, Drew, Matt und Carrie, und die haben alle heute ihren ersten Schultag, weil die Sommerferien sind vorbei, seine Frau ist ein bisschen genervt und irgendwie ist er in Gedanken dabei und merkt dann aber, okay, all das darf ich nicht denken. Nämlich heute ist er nicht Dominic, ein anständiger Familienvater, sondern er ist Michael Dominic Provenzano oder auch Dom genannt. Und Dom ist ein sehr zwielichtiger Typ. Er beschäftigt sich mit Waffenhandel, er hat Verbindungen zur Mafia und Dom will ganz bestimmt nicht irgendwie eine Frau haben und glücklich sein, er will mehrere Frauen haben und er will vor allem eins, sehr viel Geld machen. Dom ist nämlich die Undercover-Persönlichkeit von Dominic. Dominic steigt jetzt aus dem Wagen, schlägt seine schwarze Lederjacke hoch und er hat ein Ziel. Dieses Ziel heißt einfach nur der Laden. Ich muss sagen, es ist ein cooler Barname. Also ich finde es schon ganz cool.
Gibt selbst so die Bar, der Laden.
Ja, aber in dem Laden ist es so, dass sich hier die kriminellsten und schlimmsten Verbrecher New Yorks zusammentreffen. Also eigentlich musstest du als Polizei nur da reingehen und du hast alle Leute gefunden, die du gesucht hast. Die tranken da zusammen, sie aßen zusammen. Das hat übrigens Dominic unter allen Umständen versucht zu vermeiden, weil er meinte, das ist das schlimmste Essen, was du kriegen kannst.
Und passt irgendwie, dass so Mörder da irgendwie nicht so richtig gutes Essen haben.
Es wäre geil, wenn das so das beste Restaurant der Stadt wäre.
Einzige Downgrade, es gibt manchmal halt so ein paar komische Gestalten.
Außer einziges Downgrade, da hängt halt mal eine Leiche im Badezimmer. Aber manchmal
schmeckt das Fleisch so ein bisschen exotisch nach Hühnchen.
Und halt, was auch ein großer Punkt war, im Laden wurden halt immer wieder Geschäfte abgeschlossen. Dominic ist halt nur aus einem Grund jetzt schon mehrere Monate immer wieder hier. Er versucht, Kontakt zu Kuklinski aufzubauen. Der Schlüssel dazu soll einer der engsten Freunde von Kuklinski sein, einer der wenigen, die er noch nicht umgebracht hat, nämlich Phil Sulimena. Und der Mann hat es geschafft, dass Richard ihm irgendwie vertraut.
Okay, warum und wie und was?
Der ist schon ein bisschen älter, der hat aber einen so einen Trickpunkt, nämlich sein eigener Sohn sitzt im Gefängnis und damit kann jetzt die Polizei ihn unter Druck stellen. Und aufgrund dessen sagt Zulimir, er unterstützt die Polizei und er sagt vor allem zu Richard, dass er Dominic schon seit Jahren kennt und dass Dominic ein sehr vertrauensvoller Geschäftsmann im Verbrecherbusiness ist. Also Richard ist jetzt irgendwie Stammkunde in diesem Laden, er wird akzeptiert. Allerdings war bisher alles komplett nutzlos. Also schon seit einem Jahr versucht Dominic, an diesen Typen ranzukommen. Er will irgendwie Kontakt zu Richard herstellen. Aber das Einzige, was er bekommt, ist eigentlich immer nur so dutzende Heldengeschichten. Und ja, der hat das und das gemacht, der hat diesen Mann so umgebracht. Und das bringt ihm halt relativ wenig, weil er braucht Beweise. Er braucht eigentlich ein Geständnis von Kuklinski selber. Früher war das so, dass Kuklinski auch selbst oft in diesem Laden war, aber seit einem Jahr nicht mehr, weil da war die Polizei bei ihm zu Hause gewesen und seitdem taucht Kuklinski ab. Er schiebt sogar immer so Geld in die Schweiz rüber, weil er überlegt, sich gegebenenfalls unterzutauchen und abzuhauen. Die Story, welche Dominic über sich selber erzählt, ist, er möchte Kuklinski eine große Menge an Waffen abkaufen und dafür nur diesen Mafia-Auftragsmörder treffen. Also auf jeden Fall ist es jetzt so, Dominic ist irgendwie in diesem Laden und wartet eigentlich so darauf, dass endlich was passiert. Und jetzt klingelt das Telefon und jemand ruft für Solimir an. Solimir geht ran und redet halt mit Kuklinski am anderen Ende.
Also das Telefon im Laden klingelt.
Genau, im Laden. Und Dominic denkt irgendwie erst, es ist ein schlechter Scherz. Also es kann doch nicht sein, dass Kuklinski genau jetzt heute anruft. Aber dann hängt halt Solimir den Hörer auf, dreht sich zu Dominic und sagt, Dom, er will dich heute treffen. Und er braucht etwas und hat auch gesagt, dass er das von dir haben will. Und Dominik ist erstmal komplett verwirrt. Okay, was kann jetzt Koklinski von ihm brauchen? Er will ja eigentlich Waffen von ihm kaufen. Aber dieser Salimé hat halt Koklinski auch erzählt, okay, dieser Typ kann dir alles besorgen, was du willst, egal was. Und, oh Wunder, Koklinski braucht Ciancarlo. Jetzt fährt Dominik zu einem Treffpunkt, den er gerade ausgemacht hat mit Koklinski. Und zwar ist es ein Dunkin' Donuts um die Ecke. Und Dominik ist natürlich nervös. Also klar, ich wäre auch nervös, wenn ich irgendwie den schlimmsten Serienmörder schlechthin treffen würde. Aber Dominik hat einen Trick. Also wenn er undercover ist, versucht er immer noch, er selbst zu sein. Er macht ganz bewusst nicht irgendwelche abstrakten Lebensläufe und Lügen, weil er immer merkt, okay, die fallen sehr schnell auf. Und ich finde, das macht total Sinn. Also wenn dich jemand ruft, weißt du, Leo, wenn jemand dich jetzt als Anna rufen würde, dann reagierst du nicht.
Ja, man soll halt so nah an der Wahrheit dranbleiben, wie es nur geht, damit ja, deswegen, du gut im Lügen bist.
Genau.
Also ein Trick beim Lügen.
Ja, bei dir wäre es wahrscheinlich klug, wenn du dich Lynn nennen würdest, weil du dann halt vielleicht eher reagieren würde.
Oder so Leonarda.
Genau, also so macht es Dominik auch. Sein wahrer Name ist Dominik Polifron und er nennt sich aber Michael Dominik Provenzano. Also es klingt schon beides sehr ähnlich und beide Lebensläufe sind auch nicht so anders. Also beide sind in einem Arbeiterviertel in New Jersey aufgewachsen. Beide haben als Kind schon geklaut. Und Dominik sagt später immer, diese Persönlichkeit, die er als Undercover-Agent angenommen hat, die hätte er werden können.
Ja, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen so eine Gefahr, oder?
Mhm.
Wenn du die, keine Ahnung, die Hälfte, also dein Arbeitsleben ist ja sehr, sehr, sehr lang. Wenn du die Hälfte deines gesamten Lebens in deinem Job eine andere Person spielst und dann irgendwann vielleicht auch dazu wirst, ist es, glaube ich, nicht so einfach, das zu trennen.
Ja, ich finde, bei ihm ist es fast so, als wäre das seine dunkle Seite, weißt du, seine böse Persönlichkeit.
Bestimmt ist es bei vielen Agenten so, oder?
Ja, und bei Dominik ist es so, er hat super viel Scheiße gebaut früher. Er hat dann aber ein Football-Stipendium bekommen und ist an die Universität von Nebraska gegangen. Und dort hat er halt super viel in Kneipen randaliert und hat eigentlich, also er hat eigentlich die Laufbahn gemacht, mit der er gut ein Verbrecher werden könnte. Aber dann hat ein Polizist, also der Polizeichef, der hat das gemerkt, hat mit dem Trainer von Dominik gesprochen, hat gesagt, okay, ich mach nur keine Anzeige, wenn der Junge Rechtskunde belegt. Dann hat Dominik Rechtskunde belegt und hat Gefallen dran gefunden. Und nur deswegen ist er Polizist geworden. Aber er ist sehr schnell in diese Undercover-Welt gegangen, weil er halt so gut den Gangster spielen konnte, weil er eigentlich auch ein kleiner Gangster ist. Und genau das muss er jetzt auch machen. Er muss hart bleiben. Er darf bei Richard nicht zurückschrecken, weil er sagt immer, das Ding ist, wenn er bei Richard so klein beigibt, dann glaubt Richard ihm gar nichts.
Ja, du musst halt den Respekt so ein bisschen verdienen.
Jetzt trifft Dominik das erste Mal Richard und er hat eine Pistole unter seiner Lederjacke, aber trotzdem hat er mega, mega Schiss und ist dann ein bisschen erstaunt, als er merkt, dass Richard gar nicht so das Monster ist, das er sich immer vorgestellt hat. Also Richard wartet auf ihn, er liest eine Zeitung, er ist gepflegt, er hat einen schönen Anzug an, fährt einen Familienwagen.
Halt so ein typischer Mafia-Boss, oder?
Ja, also Dominik ist dann auch erst so ein bisschen erstaunt und fragt so richtig so, Richie, bist du's?
Bist du kein Monster? Warum siehst du so nett aus und nicht wie ein Hulk?
Ja, und dann nickt aber der große Mann und die gehen zusammen einen Kaffee trinken. Die halten zuerst ein bisschen Smalltalk über Autos. Und dann fragt aber Koklinski ziemlich schnell, Dominik, kannst du Schnee besorgen? Und Leo, wofür steht Schnee?
Koks.
Koks, genau. Und das ist sozusagen ein erster Test. Dominik stimmt dann zu und dann fragt Richard sehr schnell nach Ciancarlo. Und da ist Dominik schon so, okay, krass, das fragt er mich einfach so. Und außerdem ist halt so dieser Waffendeal, über den sprechen sie auch noch die ganze Zeit. Und die trennen sich dann erstmal und sagen, ja, okay, komm, wir organisieren das beide und dann treffen wir uns nochmal. Die treffen sich jetzt immer wieder und Dominik kauft zum Beispiel auch die erste Waffe von Koklinski. Und es wird eine Art von Geschäftsbeziehung, die anfangen. Dominik sagt aber über Koklinski.
This is the devil. No question about it, this is the devil.
Er war ein kaltherziger Mörder. Er war der Teufel, welcher auf Erden wandelte. Er war der Teufel, den du triffst, wenn du stirbst. Und er hat deine Seele besessen. Aber ich habe ihm meine nie gegeben. Also egal was war, Dominik hat zum Glück nie vergessen, wer Kuklinski ist.
Ja, außerdem, wenn er das vergessen würde und mit Kuklinski einfach irgendwelche Geschäfte macht, dann endet er ziemlich sicher auch tot.
Ja, das ist nämlich das große Ding. Kuklinski hat eigentlich einen eigenen Plan. Er will dieses Geschäft mit Dominik abschließen, aber er will Dominik umbringen. Also er will...
Ich verstehe nicht seine Geschäftsmoral, weil er macht ja irgendwie immer noch so Deals und handelt und gibt dann den Leuten, was sie auch wollen, dann tötet er sie danach. Warum nicht einfach direkt töten? Also warum muss er immer noch diesen ganzen Vorlauf
haben?
Naja,
weil er das Geld haben will.
Ja, aber dann...
Also Dominik hat ja versprochen, eine große Menge... Also Dominik sagt ihm die ganze Zeit, er möchte für die irische Widerstandsbewegung ganz viel Waffen kaufen. Und das ist ganz viel Geld. Und Richard sagt, okay, ich warte ab, bis der Typ vor mir mit dem Koffer von Geld steht und dann erschieße ich ihn. Ja. Und weil Richard weiß, er wird Dominik sowieso umbringen, fängt er an, gesprächig zu werden. Und erzählt Dominik alles. Er erzählt ihm, wie er die Leute umgebracht hat. Er gesteht eigentlich alles. Und wie Richard das erzählt, also wie er es Dominik erzählt, ich würde sagen, wir hören da einfach mal rein. Das ist nämlich, Dominik war bei den ganzen Gesprächen verkabelt. Und er zeichnet dann auf, wie Richard eigentlich beweist oder sagt, wie er die Leute umbringt und damit gesteht, dass
also
er die Morde begangen
hat. Also wir
haben
jetzt das Originalmaterial. Cool.
You put that stuff in a mist, you spray it in somebody's face, and they go to sleep. No shit. Long as he's dead, that's the bottom line. Well, that's the thing, isn't it? No matter how it was done, I mean, I know guys that went to sleep and never woke up again. I mean, you know.
Wie gesagt, hat Richard ja gerade gesagt, du sprühst es einfach ins Gesicht, easy. Und ich finde das so heftig, dass er dann auch noch so böse lacht. Und das ist natürlich jetzt eine super krasse Beweislage. Allerdings gibt es ein Problem und das weiß auch die Polizei. Mit dieser Aufnahme können sie ihn nur für vorsätzlichen Mord, also für die Planung zum Mord, verhaften. Sie wollen aber sicher gehen, dass Richard für immer hinter Gittern landet. Und aufgrund dessen haben sie Folgendes vor. Sie wollen eigentlich Kuklinski bei einem Mord erwischen. Und jetzt finde ich so absurd. Plant die Polizei so einen ganzen Quasi-Mord. Sie schleusen nämlich einen Polizisten ein, der gibt sich als Dominiks reicher Käufer aus. Also Dominik sagt zu Kuklinski, hey, ich habe so einen Jungen, der kauft immer Koks von mir, den würde ich gerne erledigen. Hilfst du mir dabei? Und Kuklinski sagt, ja, machen wir, komm, gar kein Stress.
Also Dominik beauftragt jetzt Kuklinski.
Genau. Und sie machen auch so einen kleinen Triggerpunkt, weil Dominik sagt, er wusste irgendwie, dass die einzigen Menschen, die Richard nicht abkann, Juden sind. Und deswegen spricht er auch von diesem Jungen immer nur als ein kleiner Jude, den er umbringen will, um den halt noch richtig zu triggern. Also falls ihr Richard noch ein bisschen weniger mögt, also war auch ein kleiner Nazi, der Junge irgendwie. Und jetzt überwacht die Polizei das komplette Szenario, dass Richard und Dominik vorsätzlich diesen Jungen umbringen wollen. Und zwar läuft das so ab. Dominik trifft sich mit Richard auf einem Parkplatz, gibt ihnen Zyankali, aber das ist kein echtes Zyankali, 3 Eier-Sandwiches, weil darauf soll das Zyankali gelegt werden, und sagt, ich hole jetzt mal kurz diesen Jungen ab. Und die Polizei überwacht jetzt und will sehen, wie Richard dieses Gift auf die Eier-Sandwiches tut und dann dem Jungen gibt, weißt du, weil dann können sie ihn für immer rankriegen. Es gibt nur ein Problem. Richard nimmt dieses Fake-Zyankali raus und merkt, es riecht nicht nach Mandeln. Und aufgrund dessen ist er sich sicher, okay, der Typ verarscht mich. Er nimmt da ein bisschen was von dem Gift, packt es auf den Hamburger und gibt es einem Hund zu essen. Und der Hund stirbt nicht. Und dann weiß er, okay, der Typ hat mich verarscht. Er kommt aber nicht auf die Idee, dass Dominik von der Polizei ist. Er denkt einfach, ja, ist ein scheiß Vollidiot, der irgendwie mich verarscht hat, nicht das richtige Gift besorgt hat. Aufgrund dessen fährt Richard einfach nach Hause. Und zwar
Idiot.
Holt er jetzt seine Frau ab, weil der geht's nicht gut, er will sie zum Arzt bringen. Die Polizei hat ihn aber verfolgt und sagt, okay, gut, er hat's mitgekriegt, Dominik ist aufgeflogen, jetzt müssen wir ihn rankriegen. Und damit verhaftet die Polizei Richard, als er im Auto mit seiner Frau sitzt. Und Richard hat eigentlich immer gesagt, wenn die Polizei ihn verhaftet, dann wird er sich selbst umbringen, weil er möchte nicht ins Gefängnis gehen. Aber er ist einmal zu langsam, er greift die Waffe nicht rechtzeitig, die unter seinem Sitz liegt. Und zweitens kann er sich auch nicht vor seiner Frau umbringen. Und aufgrund dessen wird Richard unter sehr sehr viel Widerstand verhaftet. Also der musste irgendwie, die Arme mussten gefesselt werden, weil die Handschellen nicht gereicht haben. Der ist komplett ausgerastet.
Aber trotzdem ja ohne jetzt Beweisgrundlage mit diesem Burger, ne? Also das mit dem Burger hat ja nicht funktioniert.
Ja, aber man hatte jetzt all die Tapes.
Okay.
Und tatsächlich kann man ihn für die Morde an Gary Smith und Danny Depper verhaften. Unter anderem auch, weil, und das finde ich so absurd, bei dem Mord von Danny Depper hat er die Leiche entsorgt. Und zwar mit der Hilfe von dem Freund von seiner Tochter. Und der wusste damals gar nicht so richtig, was passiert. Und der sagt dann im Gericht aus.
Oh Gott.
Also alles ganz schön absurd. So, Richard kriegt jetzt lebenslänglich. Er ist im Gefängnis. Und er liebt eigentlich das Gefängnis richtig. Also er kommt da viel Respekt und er macht in mehreren Dokus mit, wie ich schon erzählt habe. Und er schreibt mehrere Bücher. Und aufgrund dessen wird er so ein bisschen Fame und das feiert er leider viel zu sehr.
Es ist halt so, er wollte ja eh immer angeben mit seiner Art von Kunst, ja, wie er es dann bezeichnet zum Teil. Und jetzt bekommt er dann halt die Möglichkeit, das Leuten zu erzählen, weil sobald du einmal gefangen bist, konnte er darüber auch offen reden.
Ja. Richard sagt am Ende, und das finde ich so lächerlich, er wäre lieber als der Nice Man, also der nette Mann, als der Eismann bekannt geworden. Aber man kann nichts machen, weil er wurde zu dem gemacht, was er ist. Was bestimmt zu einem Teil stimmt, aber auch nicht komplett.
Nee. Sorry, so viele Menschen haben eine scheiß Kindheit, ne? Eine ganz schlimme Kindheit. Er hatte eine ganz, ganz schlimme.
Wirklich, grauenhaft, aber trotzdem.
Bitte töte nicht 200 Menschen und erwarte, du bist der Nice Man eventuell.
Nämlich tatsächlich sagt dann auch Richard im Gefängnis noch, dass er über 200 Menschen ermordet hat und da kommt halt das Geständnis und dann ist auch ziemlich klar, der Typ kommt hier nicht mehr raus. Richard stirbt am 5. März 2006 und zwar direkt einen Tag, bevor er in einem wichtigen Prozess um einen Mord an einen Polizisten aussagen sollte. Das ist wichtig, weil diese Todesursache so ein bisschen merkwürdig ist. Also es ist so eine seltene Krankheit, welche eigentlich vorwiegend bei Kindern in Japan auftritt. Und Richard hat davor auch immer wieder gesagt, sie bringen mich um, sie bringen mich um. Und was auch noch so ein bisschen merkwürdig ist, diese Krankheitsbilder oder die Symptome sind die gleichen wie bei einer Mercury-Vergiftung.
Was ist eine Mercury-Vergiftung?
Das ist halt auch ein Gift, das man jemanden verabreichen kann und daran stirbt, ja. Und Richard hat seinen Ärzten eigentlich mehrmals gesagt, sie sollten ihn wiederbeleben, falls es soweit kommt. Aber wir erinnern uns, Barbara war ja seine Frau, der er leider auch sehr viel angetan hat, also die er so schlimm verprügelt hat, dass irgendwie ihr Baby aus dem Bauch gekommen ist. Und seine Frau hat am Ende die Vollmacht darüber, ob Richard wiederbelebt wird oder nicht. Und eine Woche vor dem Tod hakt das Krankenhaus nochmal nach und sagt, ja, Barbara, willst du wirklich dabei bleiben, was du gesagt hast? Weil Barbara hat gesagt, nein, diesen Mann wiederbelebt ihr auf gar keinen Fall. Und in dem Sinne stirbt Richard, er wird nicht wiederbelebt und Barbara kriegt vielleicht ihre letzte Rache, die sie sich so gewünscht hat.
Und ein Leben ohne Gefahr, dass er ermordet wird, noch irgendwann mal.
Mhm. Was ich noch ganz lustig finde, einer der Männer, die mit Richard ein Buch geschrieben haben, ist Philip Carlo. Er ist Autor des Buches The Iceman, mit dem ich auch viel gearbeitet habe. Und er hat halt jahrelang mit Richard an diesem Buch gearbeitet. Und er sagt in seinem Nachwort Folgendes. Die Wahrheit ist, er war ein wirklich netter Mann und sicherlich einer der lustigsten Kerle, die ich je getroffen hatte, mit einem seltenen, bissigen, staubtrockenen Humor. Einmal sagte ich zu ihm, Richard, du bist der witzigste Kerl, den ich je getroffen habe. Du hättest Stand-up-Comedian werden sollen.
Wirklich? So lustig war der?
Ja, ich weiß auch nicht. Was Richard darauf sagt ist, ja genau, ich trete in meinem schicken Gefängnisanzug auf die Bühne und sage, guten Abend, Ladies und Gentlemen. Ich habe hunderte an Witzen, die sie vor Lachen umbringen werden. Und wenn die es nicht schaffen, tue ich es. Oh, Richard, danke nochmal für diesen super Witz am Ende.
Mega krasses Wortspiel, Richie.
Wow, aber das konnte ich euch halt nicht vorenthalten. Nee, das muss dann auch ein.
Es ist absurd, dass jemand, der ein Buch oder einen Serienmörder schreibt, am Ende sagt, er ist der lustigste Dude ever.
Ich war auch so, vielleicht ist nicht das, womit du schließen solltest, weil...
Sein Humor ist so dark, so ein trockener, schwarzer Humor.
Weil Richard war, vielleicht war der auch lustig, aber er war vor allem wirklich ein Monster. Und ich möchte deswegen am Ende lieber jemand anderen feiern, nämlich Dominik. Dominik ist einfach mein Held.
Ja, auf jeden Fall.
Vor allem, was richtig cool ist, der Typ hat nie ein Riesending draus gemacht, dass er den Eismann gefangen hat. Also er hat so ein Interview gegeben, wo er irgendwie so einmal so nur so gesagt hat, ja... Also ich habe nur meinen Job gemacht, aber Männer wie der Eismann gehören einfach ins Gefängnis. Und
was, das ist voll bescheiden.
Der ist so bescheiden. Ich liebe diesen Mann, der ist so süß. Und was er auch noch gesagt hat über seinen Job als Undercover-Agent ist, es ist komplett anders als das normale Leben. Wenn man undercover arbeitet und die ganze Zeit über seine Schulter schauen muss, da gibt es so viele Szenarien. Ich kannte keinen Schmerz, habe an nichts anderes gedacht als an meine eigene Karriere. Aber wenn du einen Fehler machst, bist du tot.
Okay, ich glaube, jetzt haben wir euch sehr viel Infos gegeben.
Wahrscheinlich ist es die längste Folge aller Zeiten.
Aber ich finde Undercover-Agenten auch so spannend.
Ja, ich bin absolut neidisch. Ich hätte das gerne mal auch gemacht. Oder vielleicht kann man das noch irgendwie machen. Ich bin gar nicht mehr so alt.
Du bist nicht gut im Undercover-Sein.
Hallo!
I'm sorry.
Muss es sein? Jetzt am Ende der Folge nochmal eine Beleidigung?
Ja, wollte ich einfach nochmal reinhauen. Aber ich würde sagen, weil wir so lang sind, oder hast du einen guten Spionagefilm? Ah, kennst du Red Sparrow? Hast du den geguckt?
Fand ich ganz schrecklich.
Oh, ich hab
darüber eine Rezension geschrieben, okay. Und mich abgehatet.
Dann ist es heute der Nicht-Leo-Tipp. Aber das Buch ist gut, Leute.
Ja, und Jennifer Lawrence. Ich liebe Jennifer Lawrence.
Ja.
Aber der Film... Oh.
Gut, lest das Buch und wir freuen uns, euch nächstes Mal wieder zu hören, wollte ich sagen. Aber euch...
Dass ihr uns hört.
Ja.
Genau.
Und ciao, ciao.